ich will fühlen und ich will alles aus diesem Leben mitnehmen. Ich will jedes Gefühl mitnehmen und ich will Essen schmecken, so wie es schmeckt, und ich will tanzen wie blöd, ohne dass nach einer Minute mir schon die Luft ausgeht und mein Herz rast. Ja. Und ich will mit den Hunden rennen, ohne dass ich direkt schlapp werde. Und ich will Sex haben, ohne dass ich beim Sex schon daran denke, dass ich danach eine rauchen kann. Und ich will.
Oder keine Energie mehr zu haben oder Luft mehr zu haben, oben zu sein.
Ja, oben zu sein.
Real Talk Beziehungen. Ein Podcast mit Alice und Jess. Zwei Frauen, zwei Wahrheiten. Über die Beziehung zu dir selbst und zu anderen.
Hey du und herzlich willkommen zu Real Talk Beziehungen. Ich bin Jess.
Ich bin Alice und unser Podcast ist dein Safe Space, um dich selbst besser kennenzulernen und Beziehungen in jeder Form tiefer zu verstehen.
Wir sprechen über Liebe, Sexualität, mentale Gesundheit und alles, was uns Menschen wirklich miteinander verbindet. Keine Scham, keine Perfektion, nur echte Gefühle.
Unsere Gespräche sind sehr intim und können dich auch mal emotional herausfordern. Die Triggerwarnung findest du immer in der Folgenbeschreibung.
Super schön, dass du offen bist, mit uns heute über das Thema Süchte zu sprechen.
Ja, oder wie du halt aufhörst zu rauchen.
Oder
das
wie
ist wir
eigentlich
vor allem
mit dem Rauchen aufgehört haben.
Oder wie wir aufgehört haben mit dem Rauchen. Wieso wir überhaupt geraucht haben. Und vor allem die Frage, wieso habe ich nicht schon viel früher aufgehört?
Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt auf jeden Fall.
Weil, Spoiler, es ist so viel leichter gewesen für mich persönlich. Mhm. Es ist so geil, nicht zu rauchen. Mhm. Und es macht mich echt ein bisschen traurig, dass ich nicht früher aufgehört habe. Und trotzdem glaube ich, mit all den, ich sag mal, Hacks oder Umständen, die ich mir selbst gebaut habe und wahrscheinlich auch der Zeit, die vergangen ist, war es erst möglich aufzuhören.
Wir haben ja auch richtig darauf hingearbeitet, auf unser gemeinsames Aufhören, sage ich mal. Aber dazu gleich. Ich wollte dich jetzt einmal fragen, erinnerst du dich an die erste Zigarette, die du geraucht hast?
Nee, die erste nicht. Ich erinnere mich aber an die ersten, beziehungsweise ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Trotzhaltung angefangen habe. Mhm. Ich weiß noch, dass damals, ja, so meine erste richtig lange Beziehung, der hat Schluss gemacht und ich wusste, dass der eben das richtig scheiße findet, wenn ich rauchen würde. Und dann war ich richtig so, jetzt fange ich an zu rauchen, jetzt ist alles egal und so weiter. Und dann habe ich die Zigaretten meiner Mom geklaut.
Mhm. Die Menthol-Zigaretten.
Die Menthol geraucht hat. All time, forever Menthol-Girlie. Das ist mit Sicherheit kein Trend, der existiert.
Aber du warst auf jeden Fall also, das Menthol-Girl.
Das ist auf jeden Fall etwas, was nur ich romantisiere. Ich glaube, das hat wirklich noch nie jemand zuvor gesagt. Aber ja, ich bin das Menthol-Girl und auch immer geblieben und gewesen. Diese Phase ist auf jeden Fall total hängen geblieben. Mhm. Diese Anfangsphase. Die erste Kippe weiß ich nicht, aber ich weiß noch, dass ich so ein Berufspraktikum gemacht habe und da war ich auch, also lass mich nicht lügen, maximal 16 und wir sind da rausgegangen. Ich bin mit einem von den Mitarbeitern raus, es war Feierabend und der bietet mir eine Kippe an.
Oh krass.
Ja, also fragt halt so, ob ich eine rauchen möchte, ob ich eine Kippe möchte. Und wir haben uns ja eh schon öfter mal darüber unterhalten, dass ja Männer eh schon viel zu früh angefangen haben, einen zu sexualisieren in einem viel zu jungen Alter. Also der hat auch definitiv mit mir geflirtet, der Mitte 30-Jährige.
Und du warst 16?
Und ich habe natürlich ja gesagt, weil ich es irgendwie cool fand, weil ich dachte, das ist so ein Vibe.
Ja, klar.
So nach der Arbeit mit 16.
Oh je.
Ja, nach meinem 5-Stunden-Tag. Und dann weiß ich noch, dass das wirklich richtig ekelhaft geschmeckt hat. Also ich dachte mir noch so, das war ein bisschen wie das erste Mal Sex. Es hat mich so aufgegeilt, dass ich es tue, aber eklig fand ich es eigentlich.
Ja, weil du halt Menthol gewohnt warst, meinst du, oder was?
Ja, ich habe da eh noch nicht so lange geraucht. Mhm. Also ich habe da vielleicht gerade mal so eine Woche oder so, da habe ich das.
Krass.
Du rauchst ja auch nicht von Anfang an jeden
auf
fucking
jeden Fall.
Tag, sondern das baut sich ja auf. Das ist ja dann so eine alle zwei Wochen,
ja, klar.
Dann sind es zwei, dann drei die Woche und so weiter. Und irgendwann Hast du halt eine Schachtel am Tag. Wenn ich jetzt nicht Raucher wäre, fände ich es ja immer noch fucking eklig.
Mhm. Man gewöhnt sich halt an den Gestank
etwas. Man gewöhnt sich einfach nur daran. Mhm. Und da musste ich wirklich sehr oft daran denken. Immer wieder. Wie eklig mir diese Kippe damals vorkam. Naja, Menthol ist halt auch leckerer, aber ja, wurde nicht ohne Grund abgeschafft. Aber kannst du dich an deine erste Kippe erinnern?
Ich kann mich an sehr viele Dinge in meinem Leben nicht erinnern, aber an meine allererste Kippe kann ich mich leider sehr gut erinnern.
Oh.
Also was heißt leider? Das war so dumm, wirklich. Also ich hasse mich nicht dafür, aber ich hasse mich ein bisschen dafür. Weil ich war immer so ein Anti-Raucher. Ich komme ja auch aus einer absoluten Raucherfamilie. Bei mir haben ja immer alle geraucht. Ich auch damals als Kind. Wenn mein Vater mich nach dem Wochenende nach Hause gefahren hat, der hat ja immer im Auto geraucht mit mir als Kind. Ich fand das ja immer richtig, richtig schlimm.
Geht gar nicht.
Das Fenster war immer nur so ein Spalt offen und ich war immer richtig so, boah, ich mach mein Fenster auf. Und mein Vater immer so, ja, aber dann zieht der Rauch auch zur Tür rüber. Ist mir egal, aber ich krieg mehr frische Luft. Das ist ekelhaft einfach. Und auch in der Schule damals. Ich hatte immer die Raucherfreunde. Ich bin immer auf den Raucherplatz mit meinen Freunden gegangen, war aber immer diejenige, die so ein bisschen verurteilend geguckt hat und so nach dem Motto, ja, schon scheiße, was ihr hier macht eigentlich.
Boah, da habe ich ja voll Respekt vor dir, dass du das konntest. Das ist ja eigentlich das Klügste, das du tun kannst.
Voll.
Du hast den sozialen Aspekt, der für mich mit immer ein Hauptgrund war, weshalb ich nie aufhören wollte zu rauchen, weil ich das Gefühl hatte, was zu verpassen. Und du hast trotzdem nicht deine Gesundheit gefickt.
Genau das ist ja der Moment, wo normalerweise alle anfangen zu rauchen. Das ist ja so der soziale Druck und alle machen das und keine Ahnung. Ich fand es immer widerlich, ich fand es immer eklig und ich bin trotzdem immer mit, weil es waren halt meine Freunde, aber ich habe es auch immer ein bisschen verurteilt einfach. Boah, ungefähr mit 16 habe ich damals in meiner Kneipe angefangen zu arbeiten. Damals erst noch im Biergarten, als ich dann 18 wurde in der Kneipe selbst und so weiter und so fort. Nach all den Jahren war ich dann auch irgendwann Thekenchefin, habe den Laden übernommen abends, hatte die Verantwortung, keine Ahnung. Und mit 20 Jahren, ungefähr mit 20 Jahren, habe ich einen Abend in der Kneipe gehabt, war Thekenchefin, hatte die Verantwortung und es war ein richtiger Scheißabend. Es gab Prügeleien, die Leute haben sich nicht benommen, es wurden Deckel nicht bezahlt. Ich war durch mit den Nerven, ich war richtig durch. Ich wusste nicht mehr wohin, ich war kurz vorm Heulen. Und habe dann zu einer Kollegin von mir gesagt, du, ich brauche mal kurz einen Moment Pause, ich muss mal eben rausgehen. Bin rausgegangen, bin zu einem damals sehr guten Freund zu mir gegangen und meinte einfach nur zu ihm, hast du eine Kippe für mich? Und was man nicht vergessen darf, das war eine Raucherkneipe damals.
Ja, ist auch krass, ne?
Eigentlich hast du
halt auch schon mit 15 sozusagen geraucht.
Ja, also mit 18, unter 18 war ich nicht in der Kneipe drin, so, aber es war eine Raucherkneipe, so, das heißt, ich habe selbst arbeitend in einer Raucherkneipe nicht aktiv geraucht.
Das ist halt total krass, ne? Weil dein Körper bestimmt schon slightly süchtig danach wurde. Ja, als ob du es nicht einatmest.
Ja,
also natürlich tust du es ja, vor allem wenn du da stundenlang arbeitest. Das ist ja voll scheiße.
Auf jeden Fall.
Dass du direkt rauchen könntest. Ja,
safe. Bin ich dann eben raus zu Niklas und meinte zu ihm, ob er eine Kippe für mich hat. Alle meine Freunde wussten, wie anti-rauchen ich eigentlich bin. Und er guckte mich nur an so, was denn ernst? Ich so, du ehrlich, ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Ich glaube, ich brauche das jetzt einfach. Und das war meine allererste Zigarette. Und genau wie bei dir, ich habe nicht mal jede Schicht geraucht. Es war halt immer nur an besonders stressigen Abenden dann mal so eine geraucht. Dann jede Schicht mal irgendwie eine geraucht. Dann jede Schicht mal ein bisschen mehr geraucht. Und so wie es sich halt aufbaut einfach. Ne? Und irgendwann war ich halt Raucherin. Und ich fand das so krass frustrierend, weil meine Mom ist ja auch Raucherin bis heute. Die ersten 2 Jahre, die ich geraucht habe, war ich bestimmt auch so, dass ich ja mal normal geraucht habe und dann aber auch wirklich tagelang gar nicht geraucht habe, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte irgendwie. Und das hat sich dann aber so nach gefühlt 2 Jahren ungefähr ausgeschlichen. Und meine Mom macht das heute noch so, weißt du, die ist halt heute noch so, ja, die raucht an manchen Tagen normal in Anführungsstrichen und dann aber auch mal eine Woche gar nicht, weil sie keinen Bock drauf hat. Aber das habe ich komplett verloren. Ich bin halt richtig Raucherin geworden einfach mit der Zeit.
Also auch hier ein Hot-Take, Stresskippen schlagen Genusskippen. Die Kippe, die du rauchst, wenn du Stress hast, ist so viel nicer, als wenn du nach Genuss rauchst oder
absolut.
So.
Absolut.
Also ich muss ja auch sagen, wenn ich irgendwie dann nach dem Essen geraucht habe, ich glaube, das ist ja dann auch wirklich nur eine Sucht und eine Gewohnheitssucht, ja, dass du das als gut empfindest, dass das so ein Ding ist, so ich esse und dann geht es mir besser, weil ich danach eine rauche. Gerade jetzt, wo ich nicht mehr rauche, nach so einem Mahl, das ich zu mir nehme, oh mein Gott, Essen ist so toll.
Ja, Mann.
Essen ist so lecker. Also darauf kann man sich auf jeden Fall einstellen. Man isst definitiv mehr, aber es ist toll.
Ja.
Das ist Leben. Das ist Lebendigkeit. Ja, wirklich Dinge wirklich so zu schmecken und nicht schon beim Essen, wie oft ich mich dabei ertappt habe, beim Essen schon darüber nachzudenken, gleich mal rauchen zu können.
Ja, Mann.
Wie ich darüber nachgedacht habe, was ich essen könnte oder was ich trinken könnte, damit ich eine rauchen kann. Mhm. Ich habe... Ja, weil wir haben jetzt sehr viel positiv über das Rauchen gesprochen. Ich bin gerne schon offen dafür, negativ darüber zu sprechen, weil ich jetzt auch richtig gemerkt habe, wie limitierend das ist und wie traurig das ist, dass ich so oft in Restaurants oder je nachdem, was ich selber zu Hause trinke, ich habe so danach entschieden, was ich bestelle oder was ich zu mir nehme, damit es zu einer Kippe passt.
Absolut.
Das ist so krass eigentlich, weil alles, was milchig ist, komisch.
Ja.
Ja, außer Kaffee.
Tee
Kaffee ist
auch
in Ordnung.
Nicht so geil.
Tee auch nicht so geil. Ich trinke so viel Tee. Ich trinke keinen Kaffee mehr.
Ja, das ist krass.
Das ist crazy. Und das ist fucking
krass.
Gut für meinen Körper, keinen Kaffee zu trinken.
Ja, Mann.
I get the point, dass Kaffee eine tolle Sache ist und so, aber es ist ja theoretisch trotzdem jetzt nicht wahnsinnig gesund für den Körper. Und das ist so geil, dass ich jetzt wirklich so viel Tee trinke und ich fühle mich so gesund damit und dann halt Grüntee morgens. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall abgeschwiffen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, was für eine große Freude ich jetzt empfinde, ja, wirklich zu essen, was ich will, zu trinken, was ich will. Und nicht so mein eigener Gefangener zu sein, meiner Rauchsucht. Das ist ja wirklich krass, du bist ja maximal limitiert.
Was ich noch krasser finde als die Getränkeauswahl, essen gehen. Das hatten wir jetzt erst
außen
wieder.
Sitzen.
Ey, und das ist so peinlich, weil du und ich, ja, wir beide, wenn wir essen gegangen sind, es konnte noch so kalt sein. Scheißegal. Scheißegal, welche Temperaturen draußen sind. Wir haben uns draußen hingesetzt, damit wir eine rauchen können, während wir aufs Essen warten. Ja, damit wir eine rauchen können zwischen den Gängen. Damit wir eine rauchen können direkt nach dem Essen. Ja, aber wirklich auch instant
nach dem
Essen. So.
Direkt, ja. Eigentlich auch schon früher zu essen aufhören.
Ja, ja, voll, um dann eine zu
damit
rauchen.
Damit man eigentlich schon mal eine rauchen kann.
Richtig eklig so. Und jetzt waren wir am Sonntag brunchen. Wir haben uns reingesetzt und wir hatten keinen Stress.
Mhm.
Wie schön war das?
Oh, dieses Stressfreie.
Absolut.
Oh,
und selbst wenn wir uns mal reingesetzt haben, war ja immer dieses, wann kann ich die nächste rauchen gehen?
Ja.
Wir sitzen drin, schön, aber lass mal eine rauchen gehen. Eine rauchen.
Als wir beim Brunchen waren, sogar vorgestellt, wie nervig das jetzt wäre, rauszugehen mit dir. Und dann stehen wir da aus und ich denke mir so, das ist ja auch keine Genusskippe, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Und du fühlst dich wie so ein Opfer, weil die anderen Nichtraucher drin warten und du musst jetzt draußen schnell einen rauchen.
Ja, und ich verstehe schon. Es ist tatsächlich schon nice im Sommer im Biergarten, okay?
Ja, ja, voll.
Oder auf dem Festival außen, wie auch immer. Also ja, Sommer rauchen, schwierig. Ist einfach eine angenehme Sache, weil eh alle außen sind. Und deshalb ist das eh schon der allererste Hack, den wir hier schon mal sagen können.
Hört im Winter auf.
Hört im Winter das Rauchen auf.
Ja,
hört auf gar keinen Fall im Sommer auf. Ihr habt jetzt noch vielleicht 3 Monate. Und dann können wir im Herbst wieder sprechen.
Ja,
so, weil im Sommer, vergiss es. Ich habe jetzt unseren letzten Sommer, ich habe den so genossen.
Ja, weil wir wussten, das ist unser letzter rauchfreier Sommer.
Das war toll. Und jetzt im Winter.
Wow.
Ja, rauchender Sommer. Und jetzt im Winter ist das einfach so unfassbar schön. Und es ist halt auch so ultra witzig, weil ich mich auch dabei ertappe, weil ich war ja auch die Nervige, die dann im Auto die ganze Zeit gesagt hat, noch einen Spalt auf und mehr Luft. Ich brauche Luft, Luft zum Atmen. Ja, nein, ich brauche Luft, um zu rauchen. Jetzt realisiere ich das, weil ich bin die allererste, die sagt, mach bloß nicht das Fenster auf.
Ja.
Was ist los mit dir?
Absolut.
Mein Freund, wirklich, der hat mir einen Vogel gezeigt und ist so, das kann ich dann ernst sein, so seit 3 Jahren, seit 3 Jahren sitze ich neben dir in diesem scheiß Auto. Jedes Mal sage ich, mir ist kalt, ich bekomme Erkältung. Und jetzt merkst du, dass es nicht cool ist.
Ja. Was ich auch extrem habe, wir haben ja bei mir auf Arbeit, jetzt in meinem kleinen Team, wir waren 3 Raucher. Und mein direkter Arbeitskollege, mit dem ich auch zusammenarbeite, so, der hat eben auch immer geraucht. Und wir haben halt mit dem anderen Dritten noch zusammen gesagt, ey, ganz ehrlich, als wir jetzt beide entschieden haben, dass wir aufhören, da habe ich die anderen beiden so ein bisschen mitgezogen und meinte, ey, ganz ehrlich, ihr beide habt jetzt das vergangene Jahr auch schon versucht aufzuhören und seid dran gescheitert, weil wir auf Arbeit hier immer wieder rauchen gehen. Ich habe das jetzt vor, you do you, aber ich biete euch jetzt an, lasst doch mal versuchen, jetzt alle zusammen nochmal aufzuhören. Vielleicht kriegen wir es zusammen, gemeinsam einfach hin, so richtig geil. Und beide waren direkt dabei. So, beide haben direkt gesagt, ey, das ist voll die gute Idee, lass das auf jeden Fall machen.
50% hat es durchgezogen. Ja,
also mein direkter Arbeitskollege, der zieht das bis heute tatsächlich durch. Also wenn der irgendwie im Veranstaltungskontext oder so, raucht er auch mal seine E-Kippe oder so. Aber ich finde es halt richtig beeindruckend. Er und ich rauchen auf Arbeit gar nicht. Gar nicht. Einfach, das ist so crazy. Und der andere Kollege, der halt sich immer wieder rausredet und es nicht hinkriegt, sagen wir mal. Das ist genau das, was du gerade meintest. So jetzt im tiefsten Winter, ich gucke raus, das Wetter ist richtig eklig und ich freue mich so sehr, nicht rausgehen zu müssen, wie der andere eben sich da hinzustellen, zu frieren, im Regen zu stehen, nur um seine verfickte Kippe rauchen zu müssen. Ja. So, das ist so schön. Im Sommer wäre das was ganz anderes, weil ich habe ja jetzt auch über den Sommer schon dort gearbeitet und ich fand das richtig toll, im Sommer rauszugehen, ein bisschen Sonne auf die Haut, ein bisschen frische Luft und keine Ahnung, das war richtig, richtig toll.
Das ist eine Verarsche von einem selbst, weil ich glaube, du hast keine frische Luft, du hast eine Kippe im Maul. Du gehst nicht raus, um frische Luft zu schnappen, du gehst raus, um zu rauchen. Ich weiß voll, was du meinst, aber ich realisiere jetzt erst, dass ich mich selbst komplett verarscht habe, weil als ich auch dann aufgehört habe zu rauchen und ich dann mir dann auch so Szenarien vorgestellt habe, in denen es schwer werden könnte, wie beispielsweise Arbeit, wenn ich dann im Büro bin. Ich arbeite viel Homeoffice, aber wenn ich dann im Büro bin und mir dann so denke, so, oh, ich brauche ja auch diese Pausen. Ich muss ja auch raus, ich muss ja auch runter und frische Luft atmen und das eigentlich auch viermal am Tag. Ja, ich bin jetzt drin. Mir fällt um 16 Uhr auf, dass ich noch nicht einmal rausgegangen bin. Das ist so absurd, wie ich mich selbst verarscht habe, dass das eigentlich nur meine Sucht ist, die sagt, hey, du musst rausgehen. Ich bin dann auch wirklich um 16 Uhr einfach raus. Ich bin sogar diejenige, die dann gefragt hat, die einzige letzte Raucherin, die existiert bei mir auf der Arbeit. Wir waren zu zweit, jetzt ist sie alleine. Wir sind 40 Leute in unserem Unternehmen. Wir waren die Einzigen, das musst du dir mal geben.
Das ist schon krass, ja.
Und ich habe dann zu ihr gesagt, so, hast du Lust, dass wir runtergehen? So, ich würde wirklich gerne einfach mal frische Luft schnappen. Und das war, glaube ich, das erste Mal frische Luft schnappen. Und zwar wirklich einfach nur rausgehen, um frische Luft zu schnappen, seit 15 Jahren.
Crazy.
Das ist total krass. Und das ist einfach ein anderes Happening. Das ist wirklich entspannend gewesen, weil ich richtig gemerkt habe, jetzt so im direkten Vergleich, ich war ja nicht entspannter danach. Also ich war ja nur ruhig gestellt für die nächsten 20 Minuten, wenn ich eine geraucht habe. Und dann hat ja das Nikotin schon wieder gekickt. Ich habe ja dann nach 20 Minuten, halbe Stunde, habe ich ja im Büro schon wieder darüber nachgedacht, wie lange ich eigentlich noch arbeite. Weil dann fahre ich gleich Auto, dann laufe ich ja zum Parkhaus. Auf dem Weg zum Parkhaus kann ich ja schon eine rauchen.
Ja.
Und dann kann ich nochmal 3 bis 4 im Auto rauchen. Ja, so viel, Leute, so viel. Ich fahre 40 Minuten nach Hause, ist auch ein weiter Weg. Das ist so toxisch im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist
voll.
So, du vergiftest dein Gehirn, wie du deine eigene Realität wahrnimmst. Und ich glaube, das war ein Punkt, weshalb ich dann auch irgendwann mal richtig wusste, ich muss aufhören und ich will aufhören. Und ich kann es kaum erwarten, aufzuhören, als ich realisiert habe, dass mein ganzes Leben durch dieses Rauchen bestimmt ist. Mein ganzes Leben, egal was ich empfinde. Und das ist nicht nur mein persönliches Empfinden, sondern das ist neurowissenschaftlich bewiesen. Mein Gehirn findet nichts geiler als zu rauchen. Rauchen ist der höchste Dopaminausstoß, den ich haben kann. Und zwar alle 20 Minuten. Als ich das dann so verstanden habe, was das eigentlich bedeutet, dass alles, was ich erlebe, alles, was ich trinke, esse, welche Aktivitäten ich habe, mit Freunden treffen, shoppen gehen, keine Ahnung, kochen, Podcasts hören, Sex haben, mit den Hunden spielen, Gassi gehen, wie auch immer. Alles, was ich erlebe, steht immer in Relation zu, kann ich da rauchen und wann kann ich da rauchen? Und das ist so ein krasses Gefängnis. Das ist so ein krasses Gefängnis.
Das ist nicht nur ein Gefängnis, das ist die Definition einer Sucht.
Das ist aber auch traurig.
Natürlich.
Mir ist ja auf einer rationalen Ebene schon immer bewusst gewesen, dass das Suchtverhalten ist. Aber die Tragweite, was das bedeutet, was das wirklich für einen Einfluss auf meine Lebensqualität hat, so wie ich fühle, wie ich denke, wie ich erlebe, dass ich die schlimmsten Streitsituationen oder die schönsten Momente meines Lebens erlebe und ich bin weder tief traurig noch maximal euphorisch, sobald ich mir so ein Ding in den Mund stecke und mir denke, eigentlich ist das das Wichtigste gerade.
Ja, und das ist ja genau die Definition von Sucht, die einfach besagt, dass du dein komplettes Verhalten auf dieses Suchtverhalten hin abstimmst. Das ist ja genau das, was du gerade eben alles beschrieben hast. So, kann ich da rauchen? Kann ich das machen, wenn ich dann rauchen kann? Und so weiter und so fort. Dein komplettes Leben wird danach abgestimmt, ob du deine Sucht in dem Moment befriedigen kannst oder nicht. Und das ist super krass, weil das hat nichts mit einer Willensstärke zu tun. Es gibt ja einen Unterschied zwischen missbräuchlichem Verhalten von einer Substanz und zwischen einem Suchtverhalten. So. Und das missbräuchliche Verhalten, das besagt, dass das schon ein kritischer Konsum ist, aber dass du theoretisch immer noch aufhören könntest, du möchtest es wahrscheinlich einfach nur nicht.
Ja, das ist das, was wir uns immer eingeredet haben.
Ja, ja, voll, voll. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will ja nicht. Nee, wir waren schon abgrundtief süchtig auf jeden Fall. Weil eine Sucht, das hat nichts mehr mit einer Willensstärke zu tun. Da ist in deinem Kopf neurobiologisch etwas umstrukturiert worden. Da ist einfach eine andere Struktur, ein anderes Verhaltensmuster in deinem Kopf vorhanden, das einfach nur noch sagt, ich brauche das. Ich brauche das. Und nicht, ja, ich will gerne und ich sollte zwar nicht, aber ich möchte, sondern ich muss. Das ist der Unterschied zwischen missbräuchlichem Verhalten und Sucht. Und wir waren definitiv süchtig. Ja. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Der Sinn dieser Folge ist ja vor allem so ein bisschen Lust darauf zu machen, aufzuhören oder das zumindest zu hinterfragen oder einfach vielleicht diesen Gedanken in den richtigen Personen zu säen, der in uns gesät wurde. Weil natürlich gab es so ein ganz rationales Ich, das mir gesagt hat, hey, du solltest mit 30 einfach mal aufhören. Mhm. Und ich bin ja kein Fan von diesen finalen Daten oder diesen Vorsätzen, die man sich setzt, an bestimmten Daten geknüpft oder an bestimmte Happenings geknüpft. Aber was das betrifft, dachte ich mir so, Mann, 30 ist einfach eine gute Zahl, weil dann so ein bisschen auch der Ernst des Lebens beginnt. Mhm. Ich bereue nicht, in meinen 20ern geraucht zu haben, weil ich definitiv nicht stark genug war, mich in diese soziale Happenings zu bringen, ohne zu rauchen.
So blöd es klingt, ja auch ein bisschen Anschluss finden. Gerade jemand wie du, der es auch gewohnt ist, ausgeschlossen zu werden. Mit einer Kippe kommst du so schnell ins Gespräch. Und ich will das null romantisieren,
ja,
aber
das
war ja auch mit der leider
Grund,
so.
Weshalb ich dann weiterhin geraucht habe. Klar, um meinen Ex-Freund zu nerven, aber mir ist dann natürlich auch aufgefallen, dass ich dann auch im Raucherbereich stehe bei den anderen. Ich will das einfach nicht so verteufeln. So, es gibt bestimmt Lebensphasen, wenn es sich absolut richtig anfühlt und es dir ganz viel Glück gibt. You do you. So. Mm. Und anscheinend war es für mich richtig. Aber ich habe auch gemerkt, dass dieses richtig sich langsam wie eine Verarsche anfühlt. Mm. Also, dass ich eigentlich nicht mehr wirklich Gründe habe, wieso ich sollte.
Du beschwichtigst dich nur selbst damit.
Ja, die Gründe, weshalb ich es nicht mehr tun sollte, sind einfach gestiegen. Und gerade auch, was diese Persönlichkeitsentwicklung betrifft, zum Fühlen hin und nicht mehr zum Vergessen und Wegdrücken. In meinen 20ern war ganz viel, ich muss gar nichts fühlen, ich will gar nichts fühlen, ich bin stark genug, ich brauche niemanden, ich bin unabhängig und so weiter. Bloß nichts an sich ranlassen, nicht zu viel weinen und so weiter.
Ja.
Weil der Schmerz ja mein ganzes Leben mich schon begleitet. Und dann wollte ich das alles loswerden.
Mhm.
Ich habe ja so eine Entwicklung durch, dass ich mir mittlerweile denke, so, nee, ich will fühlen und ich will alles aus diesem Leben mitnehmen. Ich will jedes Gefühl mitnehmen und ich will Essen schmecken, so wie es schmeckt und ich will tanzen wie blöd, ohne dass nach einer Minute mir schon die Luft ausgeht und mein Herz rast.
Ja.
Und ich will mit den Hunden rennen, ohne dass ich direkt schlapp werde. Und ich will Sex haben, ohne dass ich beim Sex schon daran denke, dass ich danach eine rauchen kann. Und ich will
oder keine Energie mehr zu haben oder Luft mehr zu haben, oben zu sein.
Ja, oben zu sein.
Ja.
Ja. Okay. You get the point. Auf jeden Fall habe ich halt so Lust auf Leben mittlerweile. Und manchmal fällt es mir dann auch schwer, diesen Podcast durchzuziehen. Du weißt das. Wir reden sehr viel darüber, weil ich dann manchmal mir so denke, so, ich will gar nicht arbeiten und hier sitzen. Ich will einfach nur leben.
Mm.
Und ich glaube, diese Saat, die da gesät wurde mit der 30, wurde mit einem Zitat verstärkt. Das war ein Clip, den ich gesehen habe von Hotel Matze.
Ja, ich weiß, welches du meinst.
Mit Klaas Häufer-Umlauf. Und Klaas, der ja auch unfassbar viel geraucht hat und dann aufgehört hat zu rauchen. Und ich verstehe ihn so gut, was er jetzt auch meinte mit diesem, es gibt offensichtliche Gründe aufzuhören. Es gibt offensichtliche Vorteile aufzuhören.
Es wird dir besser gehen, lalala.
Du hast, wir wissen es alle. Ja, du keuchst nicht aus dem letzten Loch, wenn du die Treppe hochsteigst und so weiter. Aber es sind so viele kleine Vorteile, die dir gar nicht bewusst sind. Ich wusste, dass ich es will, dass ich aufhören will, aber ich konnte mir ganz realistisch nicht vorstellen, dass mir das Leben noch genauso lustig vorkommt.
Weil jede Kippe ist ja geil.
Ja, weil mir geht's ja schon gut.
Ja.
Danach, wenn ich eine geraucht habe. Und Klaas meinte dann, du musst dir das so vorstellen, Nichtraucher fühlen sich immer so, wie sich Raucher versuchen, mit jeder Kippe zu fühlen. Obwohl ich zu der Zeit noch geraucht habe, hat das schon so eingeschlagen.
Ja, Mann. Man muss diesen Satz auch einfach mal wirken lassen, weil du als Raucher versuchst, dich nach einer Kippe einfach nur von diesem Suchtdruck zu befreien. Du versuchst einfach, eine zu rauchen und danach kurz entspannt zu sein. Und ein Nichtraucher hat dieses Gefühl
nie.
Die ganze Zeit.
Ja, also...
Wir wissen alle, was wir meinen. Das bleibt auch bitte genauso drin. Nein.
Ich möchte das gleich wie du.
Nichtraucher hat dieses Gefühl des Suchtdrucks gar nicht. Ja. Der braucht nicht diese eine Handlung, um sich besser zu fühlen, sondern fühlt sich einfach so.
Er hat den Need gar nicht.
Nee.
Er hat gar nicht diesen Druck, diesen Wunsch, dieses Craving, er hat das gar nicht. Du musst dir mal geben, ich rauche seit 15 Jahren und zum ersten Mal fühle ich, wie es sich anfühlt, nicht diesen Druck zu haben. Das ist total krass. Ich finde es so erleichternd und ja, natürlich habe ich irgendwie immer noch so zu einem kleinen Prozentsatz diese Angst vor dem Sommer, vor diesen Happenings, vor der Möglichkeit und so weiter. Aber ich glaube jetzt schon so fest daran, dass es ja für mich auch gar kein Problem sein wird, diese Situation vielleicht dann auch mit anderen zu erleben, die rauchen und ich es nicht tue, weil ich habe ja kein Bedürfnis danach.
Ja, voll.
Und das Tolle ist ja auch, dass Kippen ja eh ganz furchtbar stinken. Da sagt niemand was anderes.
Ja, das stimmt.
Und Alkohol raucht irgendwie gefühlt eh niemand in unserer Umgebung.
True.
Und ich glaube, bis zum Sommer sind die Vorteile eh so gefestigt. Ich glaube, dann will ich gar nicht zurück.
Was ein großer Vorteil ist, glaube ich, so gerade die Menschen, mit denen wir größtenteils abhängen, sage ich mal, wir haben ja kaum Raucherfreunde.
Ja, wir waren ja immer die Opfer. Das ist ja auch so ein Ding. Wir haben ja nicht mal ein soziales Rauchernetz gehabt, sondern wir waren immer die, wirklich die Opfer. Wir müssen aber da noch eine rauchen.
Absolut.
Ihr müsst noch warten. Wir müssen noch mal raus.
Und wenn, dann haben wir halt maximal so mal so Gelegenheitsraucher, die bei einem Partyabend vielleicht zwei Kippen rauchen oder so. Maximal, wenn überhaupt. So blöd es klingt, aber wir mussten ja zwingend zusammen beide aufhören zu rauchen.
Ja.
Weil ich hätte es nicht ertragen, zu versuchen aufzuhören, während du weiter rauchst.
Nee, hätte ich auch nicht geschafft.
Ich hätte es nicht hinbekommen.
Also okay, wir hätten uns halt dann auch wirklich irgendwie 2 Monate nicht sehen dürfen.
Und selbst dann, wenn ich dann nach 2 Monaten erfolgreich aufgehört hätte zu rauchen und dich dann wieder sehe und du dir eine anmachst, ich werde durchgedreht.
Also da bin ich selbst von mir überrascht. Ich glaube, du bist natürlich mein Damoklesschwert, gar keine Frage, weil du bist so verknüpft mit positiven Rauchhappenings in meinem Kopf. Aber ich dachte wirklich, dass ich prinzipiell ein ganz unangenehmer Nichtraucher werden würde, auch anderen Leuten gegenüber, weil es mich dann so eher damit konfrontiert, was ich gerne hätte. Und das ist genau das, was dieses Zitat so aussagt. Dieses so, nee, Nichtraucher fühlen sich immer so, wie sich Raucher versuchen zu fühlen, weil ich sehe andere rauchen und es macht gar nichts mit mir.
Ich sag nichts so, aber ich merke, wenn jetzt der andere Kollege, der nach wie vor weiterhin raucht, wenn der vom Rauchen wieder reinkommt, der sitzt nicht neben mir und gar nichts so, ne? Der sitzt 2 Tische gegenüber von mir, aber der kommt rein und ich merke richtig, eklig.
Ja. Aber du hast ja trotzdem auch ab und zu mal geraucht. Wie ging es dir dann damit? Ist ja auch wichtig zu erwähnen. So wie
richtig, auch ein guter Punkt. Während wir jetzt gerade aufnehmen, ist der 14. Januar und wir haben am 16. November aufgehört.
Krass.
15. November war unsere gemeinsame Feier, dein 30., mein 31. und am Tag danach haben wir aufgehört.
Das ist auch krass, dass wir das wirklich so durchgezogen haben, ne? Also und genau an diesem Datum auch.
Ey, und das ist ja auch genau das Ding. Wir haben uns ja richtig darauf hingearbeitet. Wir haben ja Monate vorher schon gesagt, da hören wir auf, da hören wir auf. Und ich war mir zwischendurch nicht sicher, ob das genau richtig so ist oder ob wir damit gerade richtig Mist bauen fürs Aufhören, sage ich mal. Weil vielleicht bilde ich mir auch nur ein, dass ich das öfter mal gehört habe, aber dieses, ja, man darf sich kein Datum festhalten, man muss es einfach tun. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, dass man entweder aufhört, aber dass man nicht sagt, dann höre ich auf. So.
Das ist mein Hack Nummer 2.
Hm.
Ich war gar kein Fan davon, sich bestimmte Daten zu setzen. Hm. Ich finde, das macht unnötig Druck. Ich weiß nicht, ob man das auf alles adaptieren kann.
Hm.
Aber gerade was das Rauchen betrifft, war das, glaube ich, das allerbeste, was wir machen konnten.
Hm.
Und für mich persönlich war das ein bisschen so der Beweis dafür, dass Affirmationen funktionieren.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben nichts anderes gemacht, als unserem Gehirn eine Realität vorgelebt und vorgesagt, die definitiv eintreffen wird,
ja,
als wüssten wir schon, dass sie definitiv eintrifft.
Ja, ja, voll.
Weil wir haben ja nichts anderes gemacht, als locker ein halbes Jahr wussten wir das ja schon, wenn nicht sogar länger. Wir hatten uns ja wirklich dieses Datum festgesetzt. Und dann waren es irgendwann nur noch 10 Tage, nur noch 9 Tage, nur noch 8 Tage und so weiter. Und es hat lustigerweise mir keine Angst gemacht. Mhm. Es war nicht so, oh Gott, jetzt nur noch 3 Tage rauchen, sondern es war genau das Gegenteil. Das war, als würde plötzlich diese Affirmation, die ich meinem Gehirn die ganze Zeit sage, seit einer halben Ewigkeit,
endlich eintreffen.
Ja, als würde mein Gehirn sich umformen, weil mein Gehirn ja weiß, 16.11. ist bald.
Ja.
Und am 16.11. wollen wir ja nicht mehr rauchen oder ab dem 16.11. Es war, als hätte ich jeden Tag mehr die Lust verloren. Man muss auch dazu sagen, ich habe es auch krass drauf angelegt. Ich habe jede IQOS geraucht, die ich rauchen konnte. Das ist auch so ein Ding. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie froh ich war, dass es bald vorbei war.
Mhm.
Ich war so froh, dass dieser Tag immer näher kam. Ich bin immer trauriger geworden, wie sehr das Rauchen mein Leben einnimmt.
Wie scheiße mir das tut.
Ja, ich bin immer sauriger,
wütender,
ein Dinosaurier auf mich selbst geworden, dass ich so ein Suchtopfer bin.
Mm.
Also es war, alles hat sich so krass verstärkt, dass ich mir am 16.11. nur dachte, Halleluja, endlich darf ich aufhören.
Ja.
Was völlig absurd ist, weil ich ja schon vorher hätte aufhören können.
Auf
aber
jeden Fall.
Ich habe richtig gemerkt, ich weiß nicht, ob es eine Affirmation ist, aber es hat funktioniert. Und es war das Beste, was wir machen konnten, meiner Meinung nach, dass wir ein ganz konkretes Datum hatten.
Ich möchte ganz kurz einmal einordnen, wir teilen hier natürlich einfach nur, was uns geholfen hat. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn das jemand anderes jetzt macht irgendwie, dass er oder sie dann raucht und dann das Aufhören noch schwieriger ist. Die Sorge hatte ich zwischendurch bei mir nämlich auch, weil mir ging es ja genauso. Ne? Ich habe mich ja mit keiner Kippe mehr zurückgehalten vorher und hatte zwischendurch die Sorge, boah, wenn ich jetzt noch höher frequentiert rauche, fällt mir das dann nicht noch schwerer aufzuhören? Glücklicherweise war es nicht so. Zum Glück ist es genauso gewesen wie bei dir auch. Aber ich möchte das natürlich nicht pauschal empfehlen. Deswegen, wir teilen das, was uns geholfen hat, einfach nur.
Eigentlich soll die Folge euch eher Lust darauf machen, es überhaupt zu hinterfragen.
Ja, Mann.
Oder es auch einfach weiter zu tun und sich zu denken, Mann, ich genieße es einfach noch.
Voll.
Und ich kann es noch nicht loslassen. Das ist nämlich auch total okay, weil ich weiß auch, dass wir Jahre hatten, wo wir beide uns gesagt haben, so, ey, wir werden safe aufhören.
Mhm.
Aber gerade genieße ich es noch zu sehr.
Auf
und ich glaube,
jeden Fall.
Es ist auch total wichtig, das zuzulassen und das als okay zu empfinden. Ja, wenn diese Phase von ich genieße es noch zu sehr 50 Jahre dauert, schwierig.
Mhm. Ich habe fast immer eigentlich gesagt, ja, ich glaube schon, dass ich aufhören könnte. Ich will es aber nicht.
Mhm.
So, und ich habe auch die letzten Jahre immer wieder gedacht, so ja, ich glaube, ich könnte aufhören, wenn ich wollte.
Ich will
aber
einfach
ich will nicht aufhören.
Ja.
Und jetzt kam eben dieser Moment, wo ich dachte, ich will aufhören.
Ja.
Und bisher hat es geklappt. Und wo ich jetzt eben nochmal drauf eingehen wollte, was du auch nochmal kurz angeschnitten hast. Ich hatte meine Ausrutscher. Ich hatte...
stimmt, da waren wir.
Ja, da sind wir kurz abgebogen.
Ja.
Und das Schöne ist aber, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Weil das waren Situationen, wo ich lustigerweise jetzt bisher immer im Weihnachtskontext, weil einmal war ich mit meinen Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt, dann war es einmal auf unserer Weihnachtsfeier und jetzt an Weihnachten.
Ja, das ist ja der Sommer der Winterzeit.
Ja, voll.
Finde ich so Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte.
Wo eben auch Alkohol geflossen ist und so. Und ich muss aber auch wirklich sagen, beim Weihnachtsmarkt hatte ich das erste Mal richtig, wo ich dachte, boah, fuck, ich will rauchen. Wir hatten ja auch so ein bisschen getrickst, muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? Ist ja nicht so, dass ich einfach nur gesagt habe, ich lasse es jetzt und habe keine Kompensation dessen so, Ich hatte zum einen so eine Kette mit einem Anhänger, mit so einer Fake-Kippe, wo ich dran ziehe und du ziehst nur Luft ein. So. Du hast keinen Effekt davon, gar nichts, aber vom Widerstand her, vom haptischen her, fühlt sich das eben genauso an wie eine Kippe.
Ich kann das gerne auch in den Shownotes einfach mal verlinken. So, ich weiß gar nicht, von welchem Anbieter es bei uns war, aber nur damit ihr versteht, was ihr meinen, weil das ist eigentlich nicht schlecht, weil mir hat das jetzt nie so crazy viel geholfen, aber bei dir war das ja immer total das Go-To.
Mir hat das so geholfen, weil ich ganz, ganz extrem auch diese haptische Sucht hatte. Im Sinne von, boah, ich brauche gerade was zwischen meinen Fingern und etwas zwischen meinen Lippen, woran ich ziehen kann einfach nur. Und wenn ich dann gerade in der Anfangsphase richtig Bock auf eine Kippe hatte, habe ich mir diesen Kettenanhänger geschnappt einfach nur. Den hatte ich auch immer um den Hals hängen ganz am Anfang und habe dran gezogen. Und es war schon ein Teil des Cravings, war dadurch wirklich befriedigt einfach.
Ist ja auch ganz realistisch, das manipuliert ja den Vagusnerv.
Absolut, absolut. Deswegen, mir hat das sehr gut geholfen. Und andererseits hatte ich eben, wenn selbst das nicht geholfen hat, hatte ich mir CBD und halt eben Drehzeug mitgenommen. Also CBD, Teil von der Cannabispflanze, aber ohne den THC-Anteil einfach nur. Also ein bisschen beruhigend auch, aber eben kein Nikotin, das ich rauche. Und habe mir dann, wenn es mal ganz schlimm war vom Craving her, habe ich mir eine CBD-Kippe gedreht. Und da hatte ich jetzt eben beim Weihnachtsmarkt das erste Mal auch dabei und da habe ich irgendwie eine CBD-Kippe gedreht und richtig mit Alkohol aber auch gemerkt, weiß ich nicht.
Und glaubst du, es wäre bei dir auch so gewesen, wenn niemand in deinem Umfeld geraucht hätte?
Auf gar keinen Fall.
Ich kann aber verstehen, dass das so fies ist, wenn du alle anderen, die du magst, mit denen du es auch verknüpfst, rauchen siehst, Alkohol trinkst.
Und das ist halt auch genau das, worauf ich hinaus wollte, weil wir waren auch schon zusammen weg, wir haben auch schon zusammen getrunken und es hat halt trotzdem funktioniert. Weißt du, also ich habe ja trotzdem kein Craving nach Tabak gehabt.
Ja, weil wir halt beide nicht
voll
haben.
Voll und weil sich das bestärkt auch so ein bisschen gegenseitig und so, ne? Voll. Und
es ist ja auch niemand von den Rauchern dann stolz auf dich, wenn du nicht rauchst.
Obwohl,
komm, Jasmin,
ich muss schon sagen, der eine Kollege, der nach wie vor raucht, als ich ihn beim Weihnachtsmarkt eben gefragt habe, ob ich eine von ihm haben kann zum Rauchen.
Oh, das ist aber auch ein ganz, ganz dummer Move gewesen, genau ihn zu fragen.
Ja, er war halt der mit den gedrehten Kippen einfach so, ne? Ich konnte ja keinen nach einer Eikos fragen, wirklich. Ja. Der wollte gar nicht mich als blöd darstellen, sondern er wollte wirklich mich in dem Sinne unterstützen, sondern der hat wirklich mehrmals gefragt, willst du wirklich? Dein Ernst? Möchtest du wirklich? Ne? Also jetzt gar nicht verurteilen, sondern wirklich im Sinne von, ey, aber du hast doch eigentlich aufgehört, bist du sicher? So.
Wie wenn dein Vater sagt, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
Ja, ja, so ungefähr. Ne? Also es war wirklich schon eher, dass er versucht hat, mich zu unterstützen in dem Sinne. Ich habe das mega genossen, da zu rauchen.
Krass, dass dir dann trotzdem egal war. Also wenn er dich so fragt und du so, nein, gib mir die Scheißkippe.
Ja, ja, war mir auch egal. Ja, ja, auf jeden Fall habe ich das auch sehr genossen, die zu rauchen. Und trotzdem, ich habe mir in dem Moment noch gedacht so, oh fuck, bin eigentlich eingeknickt, aber ja, ich werde morgen einfach weiter aufhören. War für mich in dem Moment schon trotzdem klar, aber ich war mir nicht sicher, ob mir das dann nach wie vor so leicht fallen wird.
Aber du
hast
ja auch nicht den ganzen Abend geraucht.
Nee, voll nicht, voll nicht. Aber trotzdem, ne, und ich war halt richtig froh, weil ich habe am nächsten Morgen richtig gemerkt so, ja krass, jetzt bin ich halt weiter Nichtraucher. So, ja, bin eingeknickt, ich habe geraucht, aber ich bereue es auch irgendwie nicht. Ich habe es ja auch genossen in dem Moment, aber jetzt höre ich halt weiter auf, einfach so. Und so war es eben auch bei der Weihnachtsfeier und jetzt an Weihnachten selber auch.
Eigentlich hat auch Scheiße nicht aufgehört.
Naja, Moment, es gab drei Situationen. Ja,
ja? Also aber das ist schon in zwei Monaten schon recht viel. Ich glaube, das ist das.
Finde ich aber in dem Sinne, also im Vergleich dazu, wie regelmäßig viel ich vorher geraucht habe.
Ich finde es schwierig. Ich finde es ein schwieriges Thema.
Ich finde es auch nicht gut, aber ich finde es nicht schlimm.
Also, okay. Es ist mit Sicherheit absolut nicht sinnvoll, sich zu geißeln, weil sonst führt es dazu, dass man sagt, jetzt ist auch alles egal, jetzt rauche ich wieder und so. Aber ich finde es auch nicht gut, wie locker du das siehst, wenn du halt jedes Mal dann nach so einem Happening sagst, so, nee, ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das voll in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es leichter wird, es nicht zu tun.
Klar ist das nicht cool, gar keine Frage. Ich will da auch gar keine große Diskussion drüber rausmachen. Ne? Ich bin am Ende trotzdem super happy, dass ich am nächsten Tag richtig gemerkt habe, krass, mir fällt es gar nicht schwer, weiter aufzuhören einfach. Weil ich kurz Sorge hatte, so könnte jetzt auch schwierig werden.
Ja, das ist mega stark. Und ich glaube, das ist ja auch total, total wichtig, dass man sich dann eben nicht so crazy verurteilt und sagt so, ich habe versagt.
Ja, jetzt,
oder es dann vielleicht auch als Argument nimmt.
Selbst wenn man mal einknickt, auch wenn es nicht in einem Party-Kontext ist, auch wenn es einfach mal nur aus einer kurzen Schwäche heraus ist, Es gibt kein Jetzt ist auch egal.
Ja.
Gibt es nicht.
Ja, voll.
Das ist egal bei welcher voll. Sucht. Du kannst einknicken, du kannst Rückfälle haben. Es ist niemals ein Jetzt kann ich auch einfach normal weitermachen.
Ja.
Nein, du machst einfach weiter mit dem Aufhören. Punkt.
Das, was ich nur damit sagen wollte, ist, dass es, glaube ich, einfach trotzdem wichtig ist, so ein bisschen Scham aufkommen zu lassen.
Hm.
So. Weil ich glaube, sonst wird das nie wirklich negativ konnotiert. Diese Ausrutscher. Und wenn diese Ausrutscher immer als positiv konnotiert werden, so, ja, war geil, war schön, dann wirst du vielleicht nie an den Punkt kommen, so wirklich völlig frei zu sein.
Ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall.
Und ich wäre so gerne dieser Partyraucher. So gern. Oh, ich wäre so gern die, die einfach dann wirklich nur beim Feiern raucht. Aktuell habe ich einfach total Respekt davor. Ich will nicht, dass ein Abend nur gut ist, weil ich rauchen konnte.
Mm.
Und ich will nicht, wenn ich eigentlich doch 3 Stunden am Stück tanzen wollte und könnte, alle 10 Minuten rausgehen und rauchen. Oder in einem Club, ja, in Berlin geht das durchaus, das ist richtig scheiße eigentlich, im Club, wo alle anderen tanzen, rauchen, weil du darauf scheißt, wie es den anderen geht.
Ja, voll.
Und panisch werden, wenn du im Club dann nur noch 3 Kippen hast und dir denkst so, du musst nach Hause, weil du kannst hier keine kaufen. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall.
Ich will einfach nicht, dass das jemals wieder
deine Realität bestimmt.
Ja, meine Realität bestimmt.
Auf jeden Fall.
Und aus dem Grund bin ich da noch sehr vorsichtig, was dieses Partyrauchen betrifft, weil ich mir denke, so ist doch eigentlich noch viel geiler, wenn es ganz ohne geht. Und noch geiler wäre es, wenn es ohne Alkohol auch noch geht, aber jetzt mal langsam mit den Pferden hier.
Ja, schön langsam.
Oder wie auch immer das heißt, aber.
Wow. Ich habe ja auch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten und sowas vorbereitet. Ich meine, klar, wir erzählen viel Persönliches, aber ich finde, wenn wir schon so eine Folge vorbereiten, machen, rausbringen, dann können wir auch ein bisschen offiziell
ein Aha-Moment
bieten. So nämlich. Ja. Was ich so gut finde und was mich so, so fucking sehr freut, der Rauchtrend geht extrem zurück.
Boah, das merken wir aber auch ohne eine Studie. Also es ist echt nicht mehr cool zu rauchen.
Voll, du bist mittlerweile als Raucher der Uncoole geworden auf jeden Fall, was ich super finde.
Mhm.
Es gab eine Vergleichsstudie von 2000 zu 2023, während im Jahr 2000 die 12- bis 17-Jährigen davon noch ungefähr 27% aller Jugendlichen geraucht haben, sind es 2023 6,8%.
Ja, krass.
Innerhalb von 20 Jahren hat sich einfach dieser Prozentsatz der rauchenden Jugendlichen so extrem verringert. Und auch bei den jungen Erwachsenen von 18 bis 25 Jahre ungefähr haben im Jahr 2000 noch, zieh dir das mal rein, 44% geraucht. Fast die Hälfte der jungen Erwachsenen hat im Jahr 2000 noch geraucht. Und 2023 waren es einfach nur noch 23%.
Boah, crazy.
Das hat sich einfach nearly halbiert.
Einfach wirklich halbiert, vor allem 23. Wir haben jetzt 26, das wird halt noch weiter runtergegangen.
Das ist so krass, das macht mich so glücklich, einfach nur zu hören.
Ja, einfach ganz viele TikToks über Lungenkrebspatienten.
Ja, wie scheiße Rauchen einfach nur ist.
Ja, ja. Und deswegen müssen wir auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, nicht darüber reden, was Rauchen mit dem Körper macht.
Safe.
Also ich glaube, das ist ja etwas, was wirklich jeder weiß. Und deswegen wollen wir in dieser Folge ja vor allem über, ich sag mal so, emotionale Vorteile sprechen, wie es sich anders anfühlt.
Ja, Mann.
Weil, dass es unserem Körper besser geht, ja, you don't say.
Ja, safe, auf jeden Fall. Und zum Thema Rauchen aufhören, fand ich auch ganz spannend. Ungefähr 60% aller Raucher haben angegeben, dass sie auf jeden Fall schon mal versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören. 3-4% dieser Menschen, die versuchen aufzuhören, haben es ohne jegliche Hilfe nur geschafft. Aber bei entweder ärztlicher Betreuung oder irgendwelchen Hilfsmitteln, die dir helfen, dabei aufzuhören oder sonst irgendwas, schaffen es tatsächlich 40% der Leute, die aufhören möchten, tatsächlich aufzuhören.
Boah, das ist viel. Ja, okay, wir zählen, glaube ich, dann doch nicht zu den
3%. Ich glaube auch nicht.
Also ich glaube allein schon, sich so darauf hinzuarbeiten und Affirmationen zu sagen und so weiter. Und ich habe gleich noch ein paar Tipps, die bei mir funktioniert haben. Das sind ja alles trotzdem Hilfsmittel,
ja.
Auch wenn sie mental sind oder banal,
ja, ja.
Sind es ja trotzdem Hilfsmittel.
Safe, auf jeden Fall, aber es ist halt, also ich finde das halt super spannend und was man eben auch nicht vergessen darf, das ist eine Sucht und das hat nichts mit Willensstärke zu tun in den meisten Fällen. Das ist ein neurobiologischer Prozess in deinem Kopf. Da sind einfach komplett neue Bahnen gelenkt worden, die einfach sagen, ich brauche das. Ich brauche das genauso, wie ich atmen muss oder sonst irgendwas. Das heißt, selbst wenn du als Raucherin versuchst aufzuhören und das nicht hinbekommst, verurteil dich nicht dafür. Das muss nicht unbedingt heißen, dass du einfach nur schwach bist, sondern dass dein Gehirn einfach etwas braucht, weil es gewohnt ist, diese künstliche Dopaminzufuhr zu bekommen.
Ja, bei Alkoholsuchtkranken fängt das ja langsam an, in der Gesellschaft anerkannt zu werden, dass es wirklich eine Suchterkrankung ist. Beim Rauchen ist es irgendwie immer noch einfach nur uncool, immer noch zu rauchen.
Eine schlechte Gewohnheit.
Ja, eine schlechte Gewohnheit.
Auf jeden Fall. Und das ist am Ende nichts anderes als eine Suchtkrankheit.
Okay, dann kommen wir doch vielleicht nochmal weg von den Süchten. Ich würde gerne noch ein paar Hacks teilen, die definitiv mir geholfen haben. Also nicht jeder hat ja einen Podcast wie wir beide, aber ich finde, es hat auf jeden Fall auch geholfen und das kann jeder auch in seinem kleinen Umfeld machen, es jedem zu erzählen.
Boah, ja.
Wir haben es in diesem Podcast erzählt, wir haben es unserem direkten Umfeld erzählt, ich habe es auf der Arbeit erzählt, du hast deine Arbeitskolleginnen
mit angesteckt.
Es ist wirklich scheiße und super zugleich.
Ja, auf jeden Fall. Es macht dir, es ist scheiße, weil es dir selber Druck macht. Ja, ja, absolut. Aber es ist super, weil du Druck hast.
Du musst einfach dafür sorgen, dass mehr Menschen als du selbst enttäuscht sein werden, wenn du dann doch nicht aufhörst.
Definitiv. Dein Freund vor allem dran. Ja, der war Supporter Nummer eins, was das Aufhören angeht.
Supporter, aber er hat, glaube ich, nicht gedacht, dass wir es wirklich so easy durchziehen.
Echt, ja?
Nee, der war richtig beeindruckt. Ja, für ihn war das so absurd, dass ich so hardcore geraucht habe und dann einfach nicht mehr. Für ihn war das richtig verrückt, dass das überhaupt geht.
Ja.
Weil er ja auch gemerkt hat, wie wichtig mir das Rauchen ist und so. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr geholfen, allen Leuten schon zu sagen, es gibt dieses Datum, wir werden aufhören. Wenn du gute Freunde hast, dann sind sie jetzt trotzdem nicht irgendwie scheiße zu dir und ja, halten es dir dann irgendwie vor, wenn du dann doch nicht aufhörst. Aber an sich fand ich es sehr hilfreich, es Gott und der Welt zu erzählen.
Auf jeden Fall, ja.
Auch noch eine ganz absurde Sache, die man bestimmt auf viele Süchte auch anwenden kann, die Sucht mit einer bestimmten Sache zu verbinden. Und das kann natürlich vieles sein. In meinem Fall war das etwas zu trinken. Ein ganz bestimmtes Getränk. Bei mir war es alkoholfreies Radler. Ich habe mich so sehr darauf programmiert, alkoholfreies Radler zu trinken und nur deshalb Lust zu haben, eine zu rauchen. Es hat natürlich dafür gesorgt, gen Ende, dass ich viel zu viel alkoholfreies Radler getrunken habe und das absolut nicht gut ist für den Körper und viel zu viel Zucker hat, so. Ich meine, immerhin war es alkoholfrei. Aber ich habe das schon bewusst gemacht, weil ich nach einer Zeit gemerkt habe, ich kann diese Alkos eigentlich nur wirklich genießen, wenn ich alkoholfreies Radler dabei trinke.
Ah, krass, ja.
Und das Einfachste am Ende war natürlich, einfach nicht mehr alkoholfreies Radler zu trinken.
Stimmt, das trinkst du gar nicht mehr jetzt.
Ich trinke kein einziges.
Das ist crazy,
und
stimmt.
Freunde haben Witze gemacht, dass alkoholfreies Radler in meiner DNA fließt.
Ja, also wirklich. Also
so viel habe ich davon getrunken.
Du hattest das immer da, du hattest auch immer eins offen, stimmt.
Immer.
Das fällt mir jetzt erst auf, dass du das gar nicht mehr trinkst.
Also
seitdem.
Nicht immer, immer für die letzten 6 Monate oder so.
Ja, voll.
Ist auch lang genug. Aber ich habe mich so darauf gepolt und zwar ganz bewusst, weil ich mir dachte, also auf alkoholfreies Radler werde ich mit Sicherheit besser verzichten können als aufs Rauchen theoretisch, weil ich es ja viel kürzer trinke, als ich Kippen rauche.
Aber wenn das verknüpft ist.
Und es hat ja wirklich für mich auch dann nur geschmeckt, wenn ich alkoholfreies Radler getrunken habe. Und es hat einfach nur geholfen, dann das nicht mehr zu trinken. Und ich glaube, das ist halt auch mit ein Grund, weshalb ich keinen Kaffee mehr trinke. Auf jeden Fall ist das für mich definitiv ein Hack gewesen. Verbinde die Sucht mit irgendetwas Bestimmtem, sei es Bestimmtes zu tun, Bestimmtes zu trinken, Bestimmtes zu essen.
Was du danach lassen kannst.
Ja, und übertreib es völlig und sorg dafür, dass du es eigentlich nur dann genießt und dann nimm das einfach weg, das, was leichter ist, loszulassen.
Richtig gut.
Und dann noch etwas, was ich auch nur erfahren habe durch ein Instagram-Reel, was jemand empfohlen hat, der aufgehört hat, was aber absurderweise wirklich gerade in der ersten Woche Wunder bewirkt hat bei mir. Bei mir war ja zu rauchen einfach mit bestimmten Happenings verbunden. Das war beim Autofahren, beim Kochen, Putzpause, beim Podcast schneiden und so weiter. Und das waren anfangs definitiv auch Situationen, wo ich dann kurz gemerkt habe, so, Ah. Und immer wenn dieses Craving aufkam, einfach ein Gummi um das Handgelenk machen. Mhm. Also kann Softgummi sein, kann normaler Gummi sein. Und den kurz so
flitschen lassen.
Ja, flitschen ist ein ganz komisches Wort. Ja, ihn einfach ziehen und den pieksenden Schmerz kurz an der Haut fühlen.
Mhm.
Das ist so dumm und banal, aber das hat richtig, richtig viel gebracht.
Ja, wie also, so ein kurzer Reset-Knopf einfach ein bisschen, ne?
Ja, es geht eher darum, dem Gehirn zu sagen, dass das Craving was Negatives ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich mir bei dir denke, so red dir nicht ein, dass es okay ist, dann doch zu rauchen. Weil es wichtig ist, dass das Gehirn versteht, nee, ist nichts Gutes.
Ja, verstehe
und
schon.
Und dieses Craving ist ja eigentlich ein sehr, sehr genussorientiertes Gefühl, dieses so, oh, jetzt habe ich Lust und jetzt befriedige ich diese Lust.
Ja, ja, voll.
Und wenn aber diese Lust plötzlich mit Schmerz verbunden wird, und es ist jetzt kein schlimmer Schmerz, aber dein Gehirn denkt sich trotzdem so, ouch, ja, dann sorgt das dafür, dass es gar nicht mehr Bock darauf hat, weil es sich sagt so, hä, wieso soll ich jetzt Craving fühlen für etwas, was mir nur wehtut?
Ja, verstehe.
Das hat Wunder bewirkt.
Habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Als du das auch erzählt hast mit dem Gummiband, habe ich das eher so verstanden als so, ja, eine kurze Ablenkung vom Craving.
Nee, so, es geht schon um den Schmerz.
Du, verstehe ich jetzt auch, wie du das gerade erklärt hast, total. Aber als du mir das damals erzählt hast, dass du das machst, war ich so, ja, okay. Also für mich war halt zum Beispiel so, wenn ich nach einer Kippe gecraved habe, war für mich halt so, okay, ich weiß, ich muss jetzt 2, maximal 3 Minuten kurz durchstehen, keine rauchen und dann geht's auch wieder mit dem Craving so. Und ich dachte halt, dass dieses Gummi diesen Moment einfach nur verkürzt, weil du halt abgelenkt wirst vom Craving. Aber dass du das Craving mit was Negativem verknüpfst, war mir gar nicht bewusst tatsächlich.
Ja, okay. Ja, gut. Ja, und wir müssen uns jetzt ganz schnell aus dieser Folge verabschieden, weil in der Zwischenzeit hat Hera hier reingekackt. Hera ist läufig.
Ja, und die sitzt auch gerade vor der Tür und bettelt an, rauszugehen. Ja. Deswegen
und hat Dünni dringend raus.
Ja,
wie das halt manchmal dann so ist. Ja. Deswegen hoffen wir einfach, dass es euch geholfen hat, diese Folge zu hören. Ich kann gar nicht mich richtig verabschieden gerade. Ich glaube, wir haben aber auch alles gesagt. Ich glaube, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr ein bisschen Ernsthaftigkeit mehr reingebracht, weil es geht uns, ich spreche für mich, es geht mir unfassbar gut. Ich bin total entsetzt eigentlich darüber, wie viel besser es mir geht und dass ich das vorher nicht realisiert habe, ist irgendwie traurig.
Mhm.
Und trotzdem bringt das natürlich alles eine gewisse Herausforderung mit sich. Ich habe ja schon in meiner Folge darüber gesprochen, dass ich definitiv das Gefühl habe, dass ich meine Gefühle weggeraucht habe. Ich habe Stress kompensiert. Ich kann definitiv sehr viel schlechter meine Emotionen regulieren als vorher.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich reguliert habe oder ob ich einfach nur sie weggedrückt habe. Weil genauso wie natürlich in guten Momenten das Rauchen alles überdeckt, ist das ja auch in den schlechten Momenten.
Absolut.
Nichts ist wichtiger als dieses Befriedigungsgefühl der Sucht.
Das ist auch etwas, was ich wirklich unterschätzt habe und was ich jetzt auch gar nicht so erwartet habe. Ne? Also hatte ich ja auch in meiner letzten Folge erzählt, dass mir eben so die Reizfilterung irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist oder generell, ja, dass ich Dinge persönlicher nehme, dass ich mich schneller angegriffen fühle und was sehr wahrscheinlich, ich meine, ich bin ja auch in meiner Medikamenteneinstellung, was ich eben in der letzten Folge erzählt habe, aber ich glaube eben auch, dass das sehr, sehr viel mit dem Rauchen aufhören zusammenhängt und dass das wirklich auch emotional so viel mit einem macht und dass du nicht einfach nur genervt und ein bisschen gereizt bist, wie man das ja so sich denkt, sondern wirklich sehr viel tiefgreifendere Auswirkungen auch hat. Dessen muss man sich bewusst sein, darauf muss man sich einstellen und ich finde, wir kommen sehr gut damit klar, aber gerechnet hatte ich damit dann doch nicht in dem Ausmaß.
Mhm.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haltet uns gerne auf dem Laufenden, ob wir da was in euch ausgelöst haben und freuen uns aufs nächste Mal.
Hören uns nächste Woche und dann fassen wir die Hacks nochmal ganz kurz zusammen.
Auf
haben wir viel
Fall.
Geredet.
Haben wir wirklich
viel. Geben wir dann einfach nur unsere Top 10 Tipps zum Aufhören. So, macht's gut. Bleibt euch selbst treu.
Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns treu.
Ciao, ciao.
Bis dann.